Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 25. November 2024. Große Freude, dass Sie auch heute wieder dabei sind, beim erfolgreichsten und reichweitenstärksten schweizerischen Podcast, bei diesem frühmorgendlichen und früh globalisierten Informations- und Unterhaltungsprogramm, sozusagen das geistige Frühtonen, die Morgengymnastik, der wir uns gemeinsam unterziehen. Ich versuche da ohne Netz und doppelten Boden einigermaßen absturzfrei durch die Geländekammern der Nachrichten zu gelangen. Und ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie mich immer wieder darauf aufmerksam machen, wenn ich mich und wo ich mich allenfalls versteige, verhebe, vergaloppiere, in der Rhetorik vergreife. Das ist sozusagen die kollektive, natürliche Schwarmintelligenz, die hier gefragt ist, nicht die künstliche Intelligenz. Ich setze auf die natürliche Intelligenz, auf die Schwarmintelligenz von Ihnen, die ich hier nach bestem Wissen und Gewissen immer wieder einfließen lassen möchte. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für diese Zusammenarbeit. Sie sind alles inoffizielle Mitarbeiter von Weltwoche Daily. Sie wissen es noch gar nicht. Also kommen wir zu den Nachrichten. Hochinteressantes tut sich da draußen in Österreich. Ein Polit-Erdbeben mit Auswirkungen bis in die Hauptstadt Wien im Swing State, im österreichischen Swing State Steiermark, ist ein Erdrutsch am Wochenende passiert und registriert worden. Die FPÖ hat ihr historisch bestes Resultat erzielt mit rund 35% plus 17%, mehr als verdoppelt. Und die ÖVP und die SPÖ haben historische Abstürze verzeichnet. Das ist natürlich signifikant und kann auch als Quittung, würde ich als Ferndiagnose wagen, kann auch als Quittung interpretiert werden an den Bundespräsidenten und an das machtverliebte, machtverkrustete Establishment in Wien. Der grüne Staatspräsident Van der Bellen hat ja gegen den Wahlsieger FPÖ bei den nationalen Wahlen da die Verlierer mit der Regierungsbildung beauftragt, und diese Parteien, dieses Kartell der Verlierer ist jetzt auch abgestraft worden, übrigens auch die Grünen ganz massiv, was vielleicht sogar als ein persönliches Misstrauensvotum gegen den Bundespräsidenten interpretiert werden kann. Ich bin nun sehr gespannt, wie sich da die Regierungsbildung verändert, was das für Auswirkungen haben wird. Wird sich sozusagen der jetzt noch Kanzler und sich in Regierungsbildungswehen befindende Karl Nehammer, wird der jetzt das Handtuch werfen? Wird Van der Bellen vor der Demokratie kapitulieren und sein persönliches Regiment da zurückfahren, seine Abneigung gegen den Vorsitzenden Herbert Kickl gewissermaßen durch eine Anwandlung von Professionalität entsprechend auch hier etwas auf die Seite schieben? Wir werden sehen. Van der Bellen übrigens ein Ex-Grüner, aber ich nehme an, immer noch identifiziert mit dieser Partei. Es waren vor allem die landesweiten Themen wie die Teuerung, die Zuwanderung, die Wirtschaft und die Kriege im Ausland, die die Wähler beschäftigt haben. Dann gab es noch eine Debatte um die Schließung von 3 Regionalspitälern. Die hat auch manchen Wählern nicht gepasst. Gut möglich, dass man da die FPÖ dagegen gewählt hat. Die Regierungsbildung nicht ganz einfach. Eine große Koalition hätte nicht genügend Sitze. Die ÖVP hat eine Brandmauer errichtet gegen die FPÖ, auch in der Steiermark. Allerdings, wenn ich mir das Bild in Österreich anschaue, ist ja überall ungefähr das Gleiche. Dann sind eben die Politiker am Ende doch Pöstchen und Pfründe verliebt. Das heißt, man könnte diese ehernen Brandmauergrundsätze, die eben nicht so ehern sind, die könnte man dann relativ schnell ad acta legen, um einfach an der Macht zu bleiben. Wir sind gespannt, wie das ausgeht. Also der Versuch hier, die Demokratie, die Mehrheit, den Wähler, ja, den Wähler auszutricksen, der ist vom Wähler hier nicht gutiert und hingenommen worden. Und das ist eine ganz gute Nachricht, meine Damen und Herren. Wir haben sie auch in den USA gesehen. Nicht der Deep State gewinnt, nicht die Machtkartelle, die da zusammenwirken in den Hauptstädten, sondern am Schluss entscheiden eben immer noch die Bürger. Und wissen Sie, der Vorteil einer Partei wie der FPÖ und anderer sogenannter Protestparteien, nehmen Sie in Deutschland die AfD, der Vorteil dieser Parteien besteht darin, dass sie in den Augen der Wähler, ihrer Wähler, klare Grundsätze vertreten, auch im Gegenwind, und die nicht einfach preisgeben. Und das ist der große Unterschied zu den Establishment-Parteien, zu den Establishment-Politikern. Die haben keine Überzeugungen mehr. Das sind Politiker, die nur von Beratern und Umfragen gesteuert werden, und die wechseln ihre Programme, in Anführungszeichen, ihre Postulate mit dem Wind. Nehmen Sie eine Frau von der Leyen in Brüssel. Bis vor kurzem war sie noch absolut auf dem Klimakreuzzug. Jetzt ist sie auf dem Kreuzzug gegen Russland. Jetzt kann es nicht genug Militär geben. Vorher war das Militär überhaupt kein Thema, hat man Trump ausgelacht, als er gesagt hat, ihr müsst mehr zahlen für die Verteidigung. Da sehen Sie, das ist die Windfahnenhaftigkeit unserer Politiker, der noch regierenden Kreise, die Windfahnenhaftigkeit, die eben ein Symptom dafür ist, dass diesen Politikern die Grundsätze fehlen. Und in guten Zeiten, in Schönwetterperioden, glaubt man sich das leisten zu können. Aber wenn es stürmt, wenn es wieder Führung braucht, wenn man Entscheidungen will und auch eine bestimmte Richtung in der Politik, dann reichen eben diese Umfragenleute nicht. Das haben wir in der Schweiz auch. Politiker, die jetzt plötzlich, weil sie gemerkt haben, dass die Migration ein Riesenthema ist, versuchen sie das rhetorisch zu überflügeln, was zum Beispiel bei uns eine SVP mit ihrem liberal-konservativen Programm seit vielen, vielen Jahren durchsetzt und immer wieder vorlebt. Und das sehen Sie auch in Deutschland, das sehen Sie auch in Österreich. Plötzlich haben Sie da alles wiedergeborene Migrationspolitiker, redet eine ÖVP plötzlich wie die FPÖ, aber das ist eben nicht glaubwürdig. Was sagen die österreichischen Medien? Ja, ÖVP, historische Pleite, die Kronenzeitung, Landeshauptmann Drechsler sieht die Verantwortung dafür auch in Wien. Ja, aber bei sich selber natürlich etwas weniger. Nach dem veritablen Politbeben rechnen Experten mit ernsthaften Konsequenzen auch für die Bundespolitik. Die Wahlbefragung von Foresight ISA zeigt, entscheidend waren weniger die Personen als die schlechte Grundstimmung im Land. Man könnte auch sagen, die ganz konkreten sachlichen Anliegen. Einfach nur die Stimmung. Der Fleckerlteppich auf Gemeindeebene im Swing State Steiermark ist ab sofort stark blau eingefärbt. In Graz gehen die Uhren traditionell anders. Hier liegen schwarz, blau und rot Kopf an Kopf. Die ÖVP hat noch haarscharf die Nase vorn. Also ein Umbruch findet statt. Das Szenario, das ja in Wien der ungarische Premierminister beim Weltwoche-Podium Viktor Orban in Aussicht gestellt hat, der hat gesagt, wir erleben momentan die Geburtswehen einer neuen Elite, einer neuen Mitte, einer neuen politischen Führungsschicht in Europa. Ja, das Pendel schlägt eben jetzt in die bürgerliche oder in die rechtsbürgerliche Richtung. Dann habe ich eine sehr interessante Zuschrift erhalten von Franz aus Deutschland, und er hat mir Folgendes geschrieben. Was mir in Bezug auf die Ukraine gerade durch den Kopf geht, im Sinne einer Reduktion aufs Wesentliche. Erstens, die USA sind hü oder hot letztlich immer am Business orientiert. Deshalb wird der Krieg bald enden. Die Nachteile sind inzwischen grösser als die Vorteile. Ja, wollen wir es hoffen? Es gibt einige Argumente, die in diese Richtung gehen. Ja, die Vorteile sind kleiner als die Nachteile. Und letztlich haben auch die USA vielleicht realisiert, dass es nicht in ihrem Interesse ist, die Russen und die Rohstoffreservoire der Russen dermaßen in die chinesischen Arme zu treiben, dass der Drache und der Bär sich da gewissermaßen vereinigen. Das ist ja der große Unsinn, die strategische Dummheit der amerikanischen Politik. Die haben vermutlich gedacht, ja, die Animositäten, ja, diese Hochschulabsolventen haben natürlich gelernt an den Elite-Unis, dass eben China und Russland jahrhundertealte Feinde sind. Die haben doch darauf spekuliert, dass der Putin da eiskalt aufläuft bei den Chinesen, beziehungsweise das gar nie probieren würde, dass die Russen viel zu stolz, viel zu blöd, was auch immer sind, um da mit den Chinesen eine Zweckgemeinschaft einzuleiten. davon hat man sich blenden lassen und jetzt merken sie natürlich, dass das so nicht funktioniert hat und dass sie da im Begriff sind, auch eine strategische Dummheit zu begehen. Zweitens haben vielleicht doch auch einige Amerikaner realisiert, haben ja auch viele Verwandtschaft in Europa, dass man Europa mit diesem Krieg kaputt macht. Das ist ja vor allem ein Krieg auch gegen Europa, den die Amerikaner da führen. Nicht nur gegen Russland, auf Kosten der Ukraine. Die Ukraine als Vorschlaghammer gegen die Russen. Und der Vorschlaghammer geht langsam kaputt. Nein, auch Europa geht kaputt. Das ist auch nicht im Interesse der USA. Und am Schluss wollen sie Business. Und dann regiert eben der Kompromiss. Also These 1 hat einiges für sich. These 2, Russland fühlt sich, hü oder hot, letztlich als europäische Kulturnation und wird sich wieder seinen europäischen Wurzeln annähern wollen müssen. Die neuen Verbindungen zu China werden rein materiell getestet, gestaltet. Ursprung prägt Gegenwart. Ein Zitat von einem gewissen Jean Gebser, der mir nicht bekannt ist. Ursprung prägt Gegenwart. Ja, auch da, ich kann zustimmen. Also die großen Vektoren der Geschichte, der Herkunft, hoffen wir das, führen in eine uns wieder sympathischer anmutende Richtung. Aber unterschätzen wir nie den Faktor Mensch, die Irrationalität unserer Natur, die hat schon oft gegen die, ja, Gesetze der Geschichte, die es ja gar nicht gibt, aber gegen bestimmte Triebkräfte und Impulse der Geschichte, so wie denn diese These wagen wollen, dagegen gehandelt. Deshalb, man muss immer mit dem Faktor Mensch rechnen, das ist die Irrationalität. Dann ist mir aufgefallen, in der Daily Mail, das ist ja eine der erfolgreichsten Zeitungen in England, da wird ausgiebig der russische Botschafter in London zitiert, das ist der Herr Kellin, Botschafter Kellin, und er hat gesagt, die Franzosen und die Briten seien nun im Krieg mit Russland. Das sei ein Kriegszustand. Das müsse man zur Kenntnis nehmen, denn aufgrund der Ausweitung des Kriegs mit amerikanischen, britischen und französischen Marschflugkörpern auf russisches Gelände sei der Kriegseintritt dieser Staaten zwingend verbunden, denn diese Marschflugkörper müssen von britischen und französischen Experten bedient werden. Das können die Ukrainer nicht selber. Und deshalb hat die Entsendung dieser Waffe und auch die Entgrenzung ihres Einsatzes zwangsläufig die Beteiligung entsprechender Fachkräfte, Soldaten aus den betreffenden Ländern zur Folge. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder verdrängt. Sehen Sie Deutschland an. Man wollte mit Helmen und kugelsicheren Westen die Sache bei sich auf sich bewenden lassen. Dann hat man Panzer geschickt. Jetzt redet man auch über die Taurus-Mittelstreckenraketen, vor allem die CDU. Und das würde bedeuten, dass wieder deutsche Soldaten an der Ostfront stehen, in den alten Schlachtunterständen vielleicht des Zweiten Weltkriegs. Und das ist für die Russen eine direkte Kriegsbeteiligung, die sie entsprechend beantworten werden, mit Konsequenzen, wie auch Viktor Orban das dargestellt hat in seiner Stellungnahme. Er hat der EU, er hat den Europäern, hat den Deutschen, Franzosen, Briten geraten, das sehr, sehr ernst zu nehmen. Und das unterstreicht hier der Botschafter in einem langen Interview, das er mit britischen Medien geführt hat. Es wird auch noch ausgiebig zitiert, wie Putin diese neue Rakete da, die Oreshnik charakterisiert, zitiere, unaufhaltsam, es gibt keine Gegenmaßnahmen gegen eine solche Rakete, keine Möglichkeit, sie abzufangen in der heutigen Welt. Und ich möchte noch einmal betonen, dass wir dieses neueste System weiter testen werden. Es ist notwendig, die Serienproduktion zu etablieren. Und daneben der Botschafter, die US-Regierung, unterstützt von Frankreich und Großbritannien, hat sich bewusst für diese Angriffe entschieden, was die Situation ernsthaft eskaliert und zu einer Kollision zwischen den Atommächten führen kann. Wir haben im Rahmen unserer Doktrin betont, dass Russland eine verantwortungsvolle Position einnimmt und maximale Anstrengungen unternimmt, um einen solchen Konflikt nicht zuzulassen, fügt der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov am Donnerstag hinzu. Das sind ein paar wichtige Aussagen von der russischen Seite und sie erscheinen mir viel verantwortungsvoller als das, was ich auf der westlichen Seite höre. Allem voran diese unsägliche, ich habe in der Schweizer Ausgabe darüber gesprochen, diese unsägliche Anne Applebaum, die ja da mit Preisen überhäuft wird, auch in Deutschland, eine ganz üble Kriegsfanatikerin und eine falsche Prophetin, die auch den Deutschen einreden möchte, dass man jetzt erst recht mit der Entsendung von Taurus-Raketen und allem Möglichen in diesen Krieg sich hineindrängen sollte. Ich sage Ihnen, das ist ein Rezept für den Untergang, das ist eine Provokation. Damit überschreitet man Linien, die man sehr bedauern kann. Und gerade Deutschland mit seiner Geschichte gegenüber Russland sollte massiv aufpassen. Und in der Schweiz ist es im Grunde ein Jammer, dass wir solchen Leuten wie der Anne Applebaum unkritisch den roten Teppich ausrollen. Dass sie hier reden darf an den Unis, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich finde das gut. Die Leute sollen auch merken, was da für ein Unsinn verzapft wird. Aber nicht in Ordnung ist, dass diese öffentlich-rechtlichen Bildungsanstalten nur eine Sichtweise zulassen und alles andere wird weggedrängt. Und das hat man auch beim Auftritt in Zürich gesehen. Ich meine, peinlich, wie unkritisch da auch die Professoren gefragt haben und dann fast stehende Ovationen für diese absolut auch geistlose, uninspirierte Propaganda. Ja, Putin sei der ganz schlimme Autokrat, er wolle jetzt da alle Länder in Europa immer mehr erobern, er wolle seine Sowjetunion wieder aufbauen, er habe gesagt, die Ukraine von der Landkarte wischen zu wollen. Das ist doch völliger Unsinn, das hat er ja gar nie gesagt. Heißt ja nicht, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist, aber wenn man ihm schon unterstellt, er habe das gesagt, das hat er eben nicht gesagt. Er hat gesagt, nein, unser Kriegsgrund ist die Umfunktionierung. Man hat die Ukraine zu einem Werkzeug gemacht, der Amerikaner, der NATO gegen Russland, mit einem Regime, das mit Ultranationalisten, mit Unterrechtsextremen paktiert, im Bunde sitzt und da Kriegsverbrecher aus dem letzten Weltkrieg verherrlicht. Das hat er gesagt. Und wenn diese Regierung, wenn sozusagen dieser Kurs, so hat er sich zuletzt ausgedrückt, wenn man diesen Kurs beseitigt hat, wenn dieses Anti-Russland nicht mehr besteht, wenn die Ukraine einen neutralen Status hat, dann sei Russland nach wie vor bereit, die Grenzen dieses Landes zu akzeptieren auf der Grundlage der heutigen militärischen Realitäten. Jetzt kann man das alles ablehnen und kann sagen, das ist auch alles Mumpitz, was er sagt. Aber die offensichtlichen Unwahrheiten, da von einer Anne Applebaum, die dann in Deutschland noch belobt werden und belohnt und belobigt mit dem höchsten literarischen Preis gewissermaßen, mit der moralischen, mit dem eisernen Kreuz der Hochmoral. Ich meine, da muss man sich einfach die Frage stellen, was ist da los mit den Eliten? Können die auch noch selbstständig denken oder sind die komplett im Banne dieser kriegsfanatischen Selbstvergessenheit, wo sie die Interessen des eigenen Landes hinten anstellen? Und ich sage nur, schaut nach Österreich. Dort gewinnt eine FPÖ, die gerade in diesem Krieg die Neutralität vorne hält. Eine FPÖ, die eben gegen diesen Wahnsinn ist. Und ich nehme an, in Deutschland sind das auch immer mehr Leute, die da nicht mehr mitzumachen bereit sind. Was sind noch Schlagzeilen, die wir sehen? Europäische Kooperation in der Rüstung. Ja, eben Politiker ohne Überzeugung. Jetzt kann es gar nicht mehr genug Rüstung geben. Dann die Konferenz in Baku ist zu Ende, die Klimakonferenz. Man hat eigentlich nichts Wesentliches beschlossen, außer dass die Entwicklungsländer 300 Milliarden bekommen. Die Deutschen zahlen da sicher auch munter mit. Nur eine rote Laterne. Die FAZ macht sich da etwas lustig über die SPD in Deutschland. Ja, wir werden sehen, wie dieser Wahlkampf läuft. Ich glaube, mit dem Taurus hat noch Kanzler Scholz, eine ziemlich wirksame Waffe in der Hand, glaube ich. Ich weiß es ja auch nicht, aber ich beurteile es so von außen. Mit dem Taurus hat er zumindest eine Waffe gegen Oppositionsführer Merz in der Hand. Und Merz gehört eben auch zu diesen Schlafwandlern, die den Krieg noch weiter eskalieren wollen. Ausgerechnet der Erztransatlantiker Merz, der Erzmerz, der steht ja jetzt auch neben den Schuhen, wenn Sie schauen, was in den USA passiert. Ich meine, Trump ist ja auf einem ganz anderen politischen Kurs. Hunderte Millionen für Uniformen geplant. Über 800 Millionen Euro sind da im Budget offenbar bereitgestellt für neue Uniformen der Bundeswehr, also fast schon italienische Verhältnisse. Ich habe immer gesagt, die Italiener haben die schönsten Armeeuniformen weltweit. Möglicherweise möchte die Bundeswehr hier konkurrieren. Auch ein Gesetzesvorhaben, für das man einer Armee den Friedensnobelpreis geben könnte, aber natürlich im jetzigen Kontext absurd. Aber die SPD muss jetzt da offenbar auch zurückrudern. Ja, eben, von 2026 an können Entwicklungsländer mit steigenden Klimahilfen rechnen. Festgeschrieben wurde, dass bis 2035 jährlich $300 Milliarden bezahlt werden sollen. Also der Klimawandel ist ein Riesengeschäft, das ist ein Riesenbusiness, meine Damen und Herren. Die Bayern AfD will massenhafte Rückführungen, Remigration. Die FAZ meldet das unten an der Seite. Vor ein paar Monaten hätten sie das noch auf die Titelseite gehoben, um die AfD blöd hinzustellen. Aber jetzt, wo man gesehen hat, dass Trump nicht mehr von Remigration spricht, sondern von Deportation, ist man etwas zurückhaltender geworden. Mal sehen, was in Amerika passiert. Das könnte dann ziemlich schnell zu einer Neubewertung politische Vorstöße auch in Europa führen. Und klar, jetzt gibt es natürlich die, die sagen, ja, Amerika sei jetzt auch auf dem Weg in eine Diktatur. Das ist einfach nur krasse Verachtung gegenüber den Institutionen und vor allem auch gegenüber der Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind Demokraten. Und diese Überheblichkeit, die sich die Medien da zu eigen machen, ja, wenn nicht da die Mächtigen, die Regierenden gewählt werden, dann ist das ja sowieso ein Akt gegen die Demokratie. Also sie sagen Demokratie, aber meinen sich selber, die Medien inbegriffen. Das ist natürlich eine Rhetorik, die brutal abgestraft werden wird vom Wähler. Das sehen wir jetzt auch in Österreich, das werden Sie auch in Deutschland erleben. Das ist eben antidemokratisch, wenn die, die demokratisch gewählt werden, aber bald demokratisch nicht mehr gewählt werden, gewissermaßen ihre nicht mehr Wiederwahl zu einem Anschlag auf die Demokratie erklären, was es ja nicht ist, sondern es ist die Demokratie im Zustand ihrer Durchführung. Das heißt, wenn man demokratisch abgewählt wird, dann ist man eben abgewählt, das gehört zur Demokratie, aber dass man eben diese sich seit Ewigkeiten an der Macht tummelnden Kreise nicht mehr dieses demokratische Bewusstsein, sie haben das Gefühl, sie seien die Demokratie. Und davon muss man sie heilen, unsanft durch Abwahl. Eine politische Krise wird eine Finanzkrise auslösen. Ja, Frankreich faktisch unregierbar, da sehen Sie auch, dass mit diesen Establishments, die sich da an der Macht halten, auch Macron hat ja versucht, das Rassemblement National auszubremsen. Man hat ja alles unternommen, um hier gewissermaßen mit einem Kartell der Verlierer die Regierung weiterzuführen. Aber es geht einfach nicht. Sie können in der Demokratie nicht gegen den Chef regieren. Und der Chef ist das Volk, auch wenn sich die Politiker einbilden, sie seien der Chef. Und das ist die gute Nachricht, meine Damen und Herren, auch durch die US-Wahlen. Nicht der Deep State regiert, nicht diese, ja, diese Oligarchen, diese korrupte Oligarchie von Pseudodemokraten, die da dauernd das Volk beleidigen, nicht die, die regieren, sondern es ist immer noch zum Glück der Bürger, auch wenn da Anstrengungen gemacht werden, die Bürger zurückzubinden. Aber das lassen sich eben immer weniger Leute gefallen und das in den USA mittlerweile auch Unternehmer, nehmen Sie einen Elon Musk, aber auch diesen Vivek Ramaswamy, dass die jetzt dermaßen in die Hosen steigen, dass die sozusagen die Komfortzone des Unternehmertums, und das ist eine Komfortzone insofern, als ein Unternehmer, vor allem ein erfolgreicher Unternehmer in seiner Firma immer mehr oder weniger autokratisch entscheiden und bestimmen kann, dass die in die Politik einsteigen, wo das nicht mehr möglich ist, das ist natürlich ein Zeichen, dass irgendwie die Situation tatsächlich als ungut empfunden wird. Auf der anderen Seite, das muss man hier auch erwähnen, kann das auch ein Problem werden, wenn plötzlich Trump, Ramaswamy und Musk da sozusagen als drei Musketiere und Muskeltiere in Erscheinung treten und glauben, sie könnten dann so regieren wie in einer Firma. Also einfach top-down alles entscheiden, alles verfügen. Da werden sie dann auch früher oder später abgestraft werden. Davon bin ich überzeugt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Guten Start in die neue Woche. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und eigentlich unglaublich eine Sensation. Das ist der erfolgreichste Podcast der Schweiz, auch mit großen Sendeanteilen im deutschsprachigen Raum, also im Dachraum, wie es heißt, Deutschland, Österreich, Schweiz. Danke Ihnen, vielen herzlichen Dank. Wir bleiben dran, wir bleiben hochmotiviert und begeistert an den News mit journalistischer Leidenschaft. Und ja, für mich eigentlich eine der interessantesten Zeiten, in denen ich je als Journalist tätig sein durfte. ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte der Fall. Dies sozusagen eine Neulancierung auch gewissermaßen meines journalistischen Wirkens. Vielen Dank, bis bald, eine schöne Zeit.